Heute zu Gast bei Behind the Sea Nicolas Mahler. Nicolas ist CFO bei Vantage Towers und aktuell auch Interim-CEO dort. Das ist natürlich hier im Kontext dieses Podcasts auch besonders spannend und wir gehen gleich im Podcast auf diese Doppelrolle ein. Vantage ist mit rund 1 Milliarde Umsatz einer der EU führenden Betreiber von Funkmasten. Da gehört im Portfolio alles rund um Türme, Masten, Dachstandorte und auch Distributed Antenna Systems dazu. Also wir gucken heute mal in dieses Geschäftsmodell rein und schauen uns natürlich auch an, wie Nico einmal dort CFO geworden ist, was er vorher gemacht hat, wie er es ins C-Level geschafft hat. Dabei ist ein Thema speziell bei mir hängen geblieben und zwar hat er immer die nächste Stufe in seiner Karriere auch wirklich sehr gezielt vorbereitet, teilweise 2 bis 3 Jahre vorher schon, hat sich auch immer wieder gefragt, arbeite ich an den richtigen Themen, werde ich mein Netzwerk auch weiterhin in die richtige Richtung aufbauen. All diese Themen waren super spannend. Wir gehen gleich rein in den Podcast, in diese Episode mit Nicolas Mahler, dem CFO von Vantage Towers. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Nico, wir sind live. Willkommen im Podcast.
Dankeschön, herzlichen Dank.
Ja, schön, dass ich zum zweiten Mal bei euch sein darf. Wer die erste Episode nochmal reinhören kann, der kann die mit Christian sich auch nochmal anhören.
Bestimmt lohnenswert.
Auf jeden Fall, also ja, war glaube ich sogar die allererste englische Episode, die ich gemacht habe im Podcast.
Er ist ein guter Kollege, guter Kerl.
Ja, dann stell du dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, hallo, mein Name ist Nico Mahler oder Nicolas Mahler in Langform. Ich bin bei der Vantage Towers im Vorstand und habe aktuell die nette Aufgabe, dass ich 2 Jobs habe. Ich bin eigentlich Vorstand Finanzen und auch in der Zwischenzeit Vorstandsvorsitzender, Interim-CEO, wie wir es bei uns sagen. Das ist der Tatsache geschuldet, weil der Christian eine neue Aufgabe angenommen hat in den USA, die natürlich toll und herausfordernd ist und auch näher bei seiner Familie ist. Und für die Zwischenzeit, bis wir die vollständige Nachbesetzung haben, mache ich 2 Jobs. Macht sehr viel Spaß, aber ist auch ein bisschen voller der Tag sozusagen.
Okay. Kannst du schon sagen, was dir, also ob dir das jetzt beides Spaß macht oder ob du lieber nur CFO sozusagen wieder gerne wärst?
Macht mir beides sehr viel Spaß. Das Schöne am CFO ist halt, du kannst immer noch so ein bisschen daneben stehen und sagen, das habe ich ja gar nicht so entschieden oder ich habe anders beraten dazu. Als CEO geht das halt nicht mehr. Ne? Ist eigentlich alles, was passiert, da bist du das Gesicht zu, bist du Verantwortung. Das finde ich auch schön. Das macht mir Spaß. Ich bin eigentlich vom Grundtyp jemand, ich gehe da gerne die Verantwortung. Aber es ist natürlich auch dauerhaft, du kannst kein Thema vorbeiziehen lassen. Ne? Jedes Thema kommt an, musst dir angucken, eine Meinung haben und das entweder beeinflussen oder es halt laufen lassen. Und das ist immer ein konstanter Entscheidungszyklus, der läuft. Ja.
Wie ist sonst der Vorstand noch? Oder seid ihr CFO und CEO oder gibt es noch mehr?
Wir haben noch einen zweiten Vorstand. Das ist der Jean-Claude GH. Es ist natürlich eine AG, in der wir sind, die Vantage Towers AG, deswegen haben wir 2 Vorstände. Tatsächlich führen wir das Unternehmen aber in einer Executive Committee Gruppe, das Exco, so wir es nennen. Das ist ein bisschen breiter aufgestellt und repräsentiert so die typischen Funktionen, die du brauchst, um eine Firma zu leiten und auch dann bestimmte Geschäftsmärkte, in denen wir aktiv sind, damit das dann auch sich gut widerspiegelt.
Gibt es ja eigentlich Eigenheiten auch in den regionalen Märkten?
Oh ja, sehr groß, sehr groß.
Wodurch kommt das?
Also zum einen natürlich durch die Genese, wie diese Märkte entstanden sind, wie die Mobilfunknetze entstanden sind, wie der Mobilfunkwettbewerb in diesen Märkten ist oder die generelle Technologiewettbewerb unter den Telco-Anbietern. Es geht immer generell darum, wie viele Wettbewerber gibt es denn? Ja, 3, 4 oder 5, also die wirklich ein eigenes Netz betreiben. Es gibt eine Frage, wie viele andere Wettbewerber es gibt, die auch Mobilfunkturminfrastruktur anbieten. Mhm. Wir bauen ja Türme und vermieten sie. Ein Kollege hat mal gesagt, wir bauen die Türme und mähen den Rasen drumherum. Das ist es, ja. Aber es ist ein bisschen sehr simplifiziert und überspitzt. Aber im Grunde ist das unser Geschäft. Und wenn es davon mehrere schon gibt in einem Markt, ist es natürlich ein bisschen herausfordernder und anders. Und wenn man der Erste war oder auch geschickt war, dann kann man eine gute Position im Markt haben. Das ist auch nochmal einfacher. Und das ist schon unterschiedlich. Und da gibt es natürlich die ganzen Regularien, die unterschiedlich sind, die Kostenstrukturen, die unterschiedlich sind. Und da gilt eigentlich das, was man so typischerweise in Europa kennt. Also wenn du auf die EU gucken würdest, was sind so die typischen Vorurteile, die du in den Nachrichten immer hörst über die verschiedenen europäischen Märkte? Die spiegeln sich auch bei uns wieder. Ja. Deutschland sehr reguliert, sehr kostenintensiv, dauert ein bisschen länger. Die Griechen ein bisschen günstiger, ein bisschen flotter mal hier und da. Ja, also das ist alles so sich widerspiegeln. Insofern sind die Märkte schon unterschiedlich. Natürlich haben sie viele Gemeinschaftlichkeiten, die wir auch versuchen, ja, aus einer Hand zu bedienen und auch sozusagen voneinander zu lernen. Ja. Also ein Turmdesign zu entwickeln, das sinnvoll ist in bestimmten ja, Windlastzonen oder in bestimmten Terrains, bestimmte Backup-Energielösungen kannst du auch sozusagen einmal entwickeln und mehrmals nutzen. Da gibt es schon große Synergien, aber die Märkte sind schon sehr spezifisch für sich.
Okay, ja, macht Sinn. Wenn man in euer Portfolio schaut, dann kannst du vielleicht auch in dem Rahmen nochmal, du hast ja schon fast gesagt, aber das Geschäftsmodell erklären. Also ihr macht Türme, Masten, Dachstandorte. Da habe ich mich erstmal gefragt, was das überhaupt ist.
Ja.
Und DAS, also Distributed Antenna Systems.
Genau.
Kannst du da mal, also kannst du kurz drauf eingehen, was macht ihr eigentlich
Sehr gerne,
und wie
sehr
groß seid
gerne.
ihr und solche Sachen,
Also
genau.
mache ich gerne.
Ja.
Wir machen genau das, was du beschrieben hast, um das vielleicht ein bisschen mal jemanden vor Augen zu führen, der nicht so viel damit zu tun hat jeden Tag. Wenn man auf der Autobahn fährt und mal so ein bisschen ins Auge schweifen lässt beim Fahren, nach links und rechts guckt, gibt es ja nicht nur die schöne Landschaft, sondern immer nur wieder mal einen Turm, der dort steht, der entweder dreieckig ist oder ein runder Betonpfahl oder ein Gittermast ist. Das sind die typischen Mobilfunktürme, über die jeder spricht. Das sind bei uns die Ground-Based Towers, ja, GBTs nennen wir die. Die sind sehr hoch und dauern länger zu bauen und haben auch die größte Reichweite und ja, bringen am meisten in der Landschaft, in der Abdeckung. Dann gibt es auch die Dachstandorte, ja, oder RTTs, wie wir sie nennen, Rooftop Towers. Das sind dann die, die ich in der Innenstadt habe, wo man auf einem Dach mal so einen größeren Masten mit einer Antenne sieht. Und da sind dann viele aktive Funkequipments drauf. Und die sind tatsächlich in der Überzahl. Also das glaubt man gar nicht, wenn man eigentlich so über Mobilfunk Standorte spricht, geht man eigentlich mal von diesem ersten Modell, was ich beschrieben habe, aus. Das ist immer auch symbolisch als Bild immer irgendwo zu sehen. Tatsächlich ist es so, dass vor allem in Deutschland die Dachstandorte überwiegen, weil natürlich du den Mobilfunk dahin bringen musst, wo die Menschen sind und die sind alle in den Innenstädten. Aber in den Innenstädten kannst du ja nicht auf jeden Aldi-Parkplatz so ein Ding bauen, das geht ja nicht, sondern die musst du ja auf ja, Dächer bringen, wo Platz ist, die es hergeben, wo auch die Topografie des der Funknetzplanung das ergibt. Und dann gibt es noch Distributed Antenna Systems, wie du beschrieben hast. Das sind vor allem Lösungen, die wir nutzen, um im Indoor-Bereich, also innerhalb, zum Beispiel im Einkaufszentrum, auch eine Abdeckung zu bekommen, die ja gar nicht so einfach auszuleuchten sind, wenn man da von außen reinschießt. Ja? Also schießen in Anführungszeichen, das ist so ein bisschen unser Industrielingo. Dann musst du auch die dunklen Ecken ausleuchten. Das machst du am besten über ein System, das verteilt ist, das aber sozusagen als eine Gesamtantenne funktioniert und die verschiedenen Ecken ausleuchtet. Das ist ein bisschen wie WLAN, bloß halt nicht WLAN, sondern Mobilfunk, sodass du dann da drin bist und noch deinen Anruf bekommen kannst und auch connected bist.
Okay, verstanden. Seid dann, also eure Kunden sind dann einmal, also die Telekommunikationsunternehmen, oder? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel innen irgendwo was ausleuchten will, dann können das ja auch ganz normal Unternehmen sein, oder?
Richtig, also da gibt es viele verschiedene Kunden. Wir haben sogar tatsächlich, glaube ich, über 100 Kunden in Deutschland. Das glaubt man gar nicht erstmal. Wir haben natürlich die allergrößten und wichtigsten sind die Kunden, die ein Mobilfunknetz selber betreiben und auch die Lizenz haben. Davon gibt es ja aktuell 4 Stück in Deutschland. Ja? Also sprich eine Telekom, eine Vodafone ist unser Hauptkunde, eine 1&1 und natürlich ein Telefonica. Mit allen haben wir gute Geschäfte und auch eine gute Beziehung und freuen uns drüber. Und dann gibt es natürlich auch die, die zum Beispiel ein Industriegelände ausleuchten wollen oder ein Einkaufszentrum betreiben wollen. Da ist man manchmal dann im Geschäft mit einem sozusagen Unternehmen, das dann diesen Service einkauft und dann einem Mobilfunkanbieter auf diese Masten auf dem Firmengelände bittet, da zu sein. Oder beim Einkaufszentrum ist es dann, wir bauen es auf und betreiben es und ein Mobilfunker setzt sich mit drauf und macht dann die sozusagen ja, die Funkleistung durch das aktive Equipment dadurch. Ja. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie die Geschäftsbeziehungen sind. Aber im Grunde sind das die Kernhauptgeschäftsbeziehungen. Da gibt es noch ganz, ganz viele kleinere Kunden, die im Sinne von klein im Sinne von Umsatz, aber jetzt nicht klein im Sinne von Größe, die dann mit uns im Kontakt sind, die vielleicht bestimmte IoT-Lösungen haben oder andere Daten entgegennehmen und weitervermitteln, für die sie bestimmte Standorte brauchen, um genau diesen Funkverkehr und Datenaustausch zu machen. Und da freuen wir uns auch immer drüber, das zu haben, weil unser Geschäftsmodell lebt davon, dass wir möglichst gut Standorte bauen und die aber auch dann an viele Kunden vermieten. Das ist wie ein normales Wohnhaus. Ja, du brauchst ja nicht 4 Etagen, damit dann irgendwie 3 leer stehen, sondern versuchst alle 4 zu vermieten. Und genauso ist es bei einem Mobilfunkstandort, möglichst viele Plätze vermieten, damit der sich lohnt für alle.
Okay. Also die kommen dann gar nicht auf euch zu und sagen, Vantage, wir brauchen hier und hier einen Tower, sondern ihr baut die Tower schon in weiser Voraussicht, wo man sie braucht, oder?
Nicht ganz, nicht ganz. Wir sind da entstanden aus einem Carve-out von dem Turm Assets der Vodafone vor allem in 8 Ländern, beziehungsweise in 2 Ländern. In England und in Italien haben wir Anteile oder Mehrheitsanteile an Unternehmen. Und dadurch haben wir also vom ersten Tag an ein großes Portfolio gehabt von 86.000 waren es, glaube ich, jetzt sind 88.000 Türmen. Haben dann weiter ausgebaut in Absprache mit unseren Kernkunden. Also zum Beispiel ist das in Deutschland dann eine Vodafone oder ein 1&1. Die geben uns dann Suchkreise und da suchen wir dann und finden was und bauen das dann dahin, wenn es den Kriterien entspricht. Oder in Griechenland ist es dann die Nova, die von uns was haben möchte, wo wir es dann bauen. Oder in Portugal ist es eine Nosh und eine Meo. Ja, und so bauen wir dann für alle immer entlang der Suchkreise. Wir bauen eigentlich fast gar nicht spekulativ. Aber wenn wir gebaut haben, dann bieten wir die Standorte auch noch den anderen Anbietern an. Und es ist wie auch im normalen Wohnungs- oder Immobilienbaugeschäft: Lage, Lage, Lage. Also, wenn du eine tolle Lage hast in der Innenstadt für einen Standort und der gibt das her, dann ist da großes Interesse dran. Du hast immer die Herausforderung, gibt er es her, weil du musst ein paar Auflagen erfüllen. Und da gibt es bestimmte Thresholds im Sinne von vom EMF-Gutachten, also wie viel elektromagnetische Strahlung stoße ich aus auf einem bestimmten begrenzten Bereich, ja, und da darf ich halt nicht drüber gehen, das ist auch aus richtigem Grund so, ja, und dann muss man mal gucken, was passt da so zusammen. Deswegen ist es nicht immer möglich, aber sehr oft möglich und das ist das Grundgeschäft, was wir machen, dass wir genau das optimieren für unsere Kunden.
Okay, verstanden. Und wenn ich dann, also wenn ich so von euch einen Turm miete oder beziehungsweise euch dann so einen Slot miete, sage ich jetzt einfach mal, kriege ich dann den Turmschlüssel fertig übergeben und muss den dann selber betreiben? Oder wie sieht das dann eigentlich aus der Brille der Kunden
Nee,
aus?
nee, nee, genau. Also das war dieser, der Witz eben, ich sagte mit, und wir mähen den Rasen drumherum.
Ja, genau.
Also diesen Hausmeisterservice rund um den Turm zur
Okay.
Infrastruktur, den machen wir, ja. Und der Hausmeisterservice auch salopp formuliert. Also sprich, ich gucke, dass das, jetzt nehmen wir mal ein Ground-Based Tower, dass das Stück Land da ist, dass das ordentlich aussieht, dass es ordentlich eingezäunt ist, dass da die Zuführungen sind von allem, was es braucht, Elektrizität etc., dass die Sachen auch gewartet werden, ja, dass die Sachen auch aus Gesundheits- und Health- und Safety-Regularien in Ordnung sind, ja, dass da keine Stromkabel offen rumliegen etc., ja, dass die Sachen auch begehbar sind, wenn sie begehbar sein müssen, weil ja dann auch von unseren Kunden, die möchten ja da reingehen und ihre Active Equipment oben hinhängen und damit es funkt, ja. Und das auch mal von Zeit zu Zeit auch warten. Also die passive Infrastruktur, alles, was jetzt nicht irgendwie funkt oder sozusagen elektronisch richtig lebendig ist für Mobilfunknetz, das sind wir. Da kümmern wir uns drum und dann gebe ich dir halt immer auch den Zugang zu der Site. Und diesen Zugang gebe ich dir, oder sind wir dabei, jetzt gerade in vielen Ländern so auszurollen, in vielen haben wir es schon geschafft, über einen elektronischen Schlüssel. Mhm. Also ein bisschen wie, ich schalte dich dann frei, wenn du da bist und du kannst dann rein und dir das dann angucken und das dann machen. Ist auch gut, weil dann wird auch so ein Logbuch geführt, über was passiert in der Site, weil man da immer ein bisschen Transparenz haben muss, wenn man sich dann doch so viele Sites anguckt. Wo stehen wir denn da, was muss ich noch machen, dass das immer aktuell da ist.
Okay, verstanden. Kannst du ein bisschen was zur Größenordnung von Vantage sagen, also alles, was man öffentlich sagen kann?
Klar, ist eigentlich auch sehr transparent. Ja. Wir sind der zweitgrößte Anbieter von passiver Infrastruktur in Europa. Cellnex ist leicht größer. Meine Voraussage wäre, dass wir relativ bald da auch sehen, dass wir gleich auf sind. Wir sind in 8 Ländern aktiv. Und in 2 Ländern sind wir aktiv über ein Joint Venture. Die 8 Länder, in denen wir aktiv sind, sind Deutschland, Spanien, Griechenland, Portugal, Ungarn, Rumänien und Tschechien. Waren das jetzt 8? Ja, hoffentlich waren das 8, ich habe keinen vergessen.
Ja.
Und dann haben wir noch Italien und England über die Joint Venture. Und wir haben einen Umsatz von über 1 Milliarde. Wobei der Umsatz natürlich nur eine Größe ist, das meiste ist eigentlich dann über die Türme, wo wir nahezu an die 88.000 Türme oder Sites sind und über 100 Kunden. Und ich glaube, man kann auch noch viel nachlesen von dem, als wir an der Börse notiert waren, beziehungsweise unserem Abschlussbericht, den wir nochmal rausbringen, da steht immer was drin. Tatsächlich sind wir ganz happy damit, dass wir jetzt sozusagen nicht mehr gestocklistet sind und im privaten Umfeld mit den Private Equity Investoren, die hinter uns stehen, das Geschäft voranbringen können.
Sehr, sehr cool. Ja, total. Also ich sorry für die dummen Fragen, aber ich stelle einfach nur, weil ich mir denke, was fragt man sich eigentlich, wenn man das das erste Mal hört? Weil man denkt da gar nicht dran. Man denkt halt, okay, mein Mobilfunknetz, ne, die kümmern sich dann schon. Wahrscheinlich gehören die Türme denen, was ja bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch dann da so war, also früher in dem Fall. Aber glaube ich, war mal ganz interessant für alle Zuhörer, nochmal zu
verstehen. Also es war für mich auch, also hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin ja ein bisschen, als ich angefangen habe zu arbeiten, aus Versehen in die Telco-Branche gekommen. Ich habe angefangen als Berater und wollte eigentlich ins Banking arbeiten gehen. Und dann war das aber 2002. Ich war der letzte Berater, meine Beratungsfirma da eingestellt wurde. Und Banking ging da halt nämlich gerade runter. Und dann sagten sie, naja, pass mal auf, das geht wieder hoch. Wir stecken dich mal auf ein Telco-Projekt. Und das funktioniert dann. Und ich sage, okay, bitte dann was mit Handsets und hier ja, und Mobile Phones, das ist sexy. Und nicht so irgendwie so Core Network und so ein Kram. Ja, okay. Und schwupps, das war es, Core Network. Also habe ich erstmal 2 Jahre lang da Core Network gemacht. Und habe mich dann so ein bisschen in andere Sachen wieder reingearbeitet, die ich eigentlich machen wollte. Und bin dadurch dann über verschiedene Stationen immer nur in Telco geblieben. Und habe immer gedacht, ich möchte am Kerngeschäft von Telco bleiben. Für mich war mein Kerngeschäft Tarife, Sales in den Shops, Outbound-Telefonie, ja, oder Field-Service, ja, deine Sachen entstören und beim Kunden sein oder im B2B-Vertrieb. Tatsächlich war ich mal 5 Jahre in Rumänien als meine erste CFO-Rolle. Das ist auch der Grund, warum ich hingegangen bin, um CFO zu werden. Das war auch eine Entscheidung, die ich da bewusst getroffen habe. Und da ging es der Firma nicht so gut. Ja. Ich konnte am 3. Tag zum Beispiel die Gehälter nicht bezahlen. Und das war echt schwierig. Und wir haben eine riesen Restrukturierung gefahren und auch ein paar Sachen gut geschafft. Aber es war relativ schnell klar, die Firma muss verkauft werden, weil wir als Deutsche Telekom nicht in diesen Markt so viel Geld investieren wollen. Es gibt andere Märkte, die attraktivere Return-Profile hatten. So, und dann war ich dort 5 Jahre und habe den ersten Teil nach 3 Jahren verkauft und den zweiten Teil habe ich nach 2 Jahren nicht geschafft. Der wurde jetzt erst kürzlich verkauft, das Mobilfunkgeschäft, nicht Mobilfunkturmgeschäft. Und in diesen Verkaufsgesprächen wurde relativ schnell klar, dass die ganzen Investoren zu dir kamen, die haben eigentlich immer 2 Fragen gestellt. Wie lang ist dein Glasfasernetz und wie viele Türme hast du? Vielleicht haben sie auch gefragt, welches Spektrum hast du? Aber im Grunde haben die immer nach der Infrastruktur gefragt. Ja? Und dafür, also jedes Gespräch, wenn du da sitzt und kurz bevor du den Vertrag unterschreibst, was treibt nun mal den Preis, ging eigentlich auf diese Themen zurück. Und da wurde mir klar, ich habe eigentlich falsch eingeschätzt, wo das Kerngeschäft ist von Telekommunikation. Es ist viel mehr an der Infrastruktur dran, da ist viel größerer Werthebel. Und ich habe dann, als wir das Festnetzgeschäft verkauft haben, in Rumänien dann zusätzlich zur Finanzrolle zum ersten Mal das Mobilfunkturmgeschäft der Telekom Rumänien bekommen und habe das dann so ein bisschen gesehen, mit betrieben, mit gelernt und habe dadurch dann gemerkt, okay, es reicht nicht nur eine Finanzrolle zu haben in einem Telco-Konzern, Man muss eigentlich noch viel besser und mehr am Infrastruktur dran sein. Und dann wurde ich danach angesprochen und habe mich dann in dem Prozess hier mit der Firma angefreundet und gesagt, ich komme und bin dann Anfang dieses Jahr dazugestoßen.
Ja. Okay, ja. Also Banking muss noch warten.
Banking, glaube ich, wird...
Immer noch, du bist immer noch auf dem Telco-Projekt, sozusagen.
Mal Homebanking schaffe ich, aber das war's.
Nicht schlecht. Aber so passiert es oft. Also ich hab immer wieder hier auch Gäste da, die was ganz anderes vorhaben. Karriere kann man nicht planen, ist auch oft so ein Satz. Ne?
Nee, und, ist wirklich so. Also man kann sie nicht planen, aber du kannst sie schon aus meiner Sicht aktiv betreiben, im Sinne von das, was passiert. Ja?
Okay.
Also meine Sicht ist, wenn du die nächste Stufe nehmen willst, dann musst du dir ein paar Sachen angucken, die du brauchst dafür und die versuchen vorzubereiten. Mhm. Ja, ein bisschen strategisch vorzubereiten. Mhm. Dir so einen Zeithorizont von 2-3 Jahren setzen, dich immer wieder checken, arbeite ich wirklich an denen? Klappt das, ja oder nein? Ja? Mhm. Und auch das Netzwerk betreiben. Da war ich am Anfang mal zwischendrin, als die Kinder geboren waren, ein bisschen eingeschlafen, habe es dann wieder aktiv betrieben. Mittlerweile hilft mir das wieder sehr. Ja? Mhm. Und dieses Netzwerk muss ja gucken, immer, wer auf den nächsten Stufe oder Stufe drüber würde dich denn überhaupt wollen in dieser Rolle und aus welchem Grund? Es reicht ja gar nicht, dass du selber denkst, ich bin toll und ich kann alles, sondern derjenige, der entscheidet, muss ja sagen, genau, den möchte ich haben oder die möchte ich haben. Oder sagst halt, pass mal auf, ich mache mich gar nicht abhängig von anderen, ich mache es einfach selbst. Ja? Ja. Ich mache meine eigene Firma, mein eigenes Unternehmen. Klar, das wäre die andere Alternative.
Okay, ja, verstanden. Bevor du in die Telco-Rolle in Rumänien gegangen bist, das war ja deine erste C-Level-Rolle, hast du dir da dann auch angeschaut, was für Dinge muss ich vorbereiten, damit ich in diese Rolle komme?
Ja, was ich gemacht habe, war, ich bin nach der Beratung in die Telekom rein, weil da waren zwei sehr interessante Personen, die mich geholt haben. Das eine war mein Chef dann, der Gero Niemeyer, und darüber der Thomas Berlemann, der kam von AOL und hat den Kundenservice gemacht. Und eigentlich war zu der Zeit der Kundenservice der Telekom war eigentlich richtig schlecht. Ja, mittlerweile ist er richtig, richtig gut und gewinnt alle Preise. Aber damals war so Stern TV, die Beschwerden werden mit Sackkarre reingefahren, so weiter und so fort. Und ich dachte, okay, warum gehst du da hin? Wegen diesen zwei Kollegen da, weil die auch wirklich mir gezeigt haben, ich mache da eine Transformation und da ist auch was wirklich zu retten. Und ich habe gedacht, ich gehe nur 2-3 Jahre hin, dann gehe ich wieder weg. Und das war aber so erfolgreich, dass ich dann da so ein bisschen Stufe um Stufe in der Karriere gemacht habe. Ich habe dann auch meine erste Geschäftsführerrolle bekommen in einer Restrukturierungseinheit. Parallel, das war auch nicht so toll, war so ein bisschen wie George Clooney, fliegt da um die Welt und redet mit den Leuten, um sich von ihnen zu trennen. Und bin dann immer wieder ins Operations zurück. Und Operations liegt mir sehr stark. Und in dem Operations-Teil hatte ich dann einen Chef an einem Punkt, den Ferry Abolhassan, der jetzt der Vorstand der Telekom ist für die Systems. Der sagte mir immer, Nico, pass mal auf, du musst dir mal überlegen, was du willst in deinem Leben. Also entweder bleibst du auf dem Operations-Teil, dann ist es der Karrierepfad. Aber wenn du mal guckst, in einem Vorstand der Geschäftsführung, es gibt keinen Head of Operations, gibt keinen Vorstand Operations, selten. Ja, klar gibt es hier manchmal, aber da springst du selten direkt hin. Also entweder machst du ein Kundensegment, Consumer oder Business, oder machst halt eine Finanzerrolle, weil da hast du eine ganze P&L-Verantwortung. Du brauchst eine P&L-Verantwortung. Und da hat er eigentlich recht gehabt. Dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, okay, was mache ich jetzt? Und habe mir hab 3 Dinge gemacht. Zum einen habe ich mit dem Ferry gesprochen und gesagt, komm, ich mache jetzt nochmal 2 Jahre für dich. Eine besondere Rolle. Danach helft ihr mir, in so eine P&L-Funktion zu kommen. Hat die Firma auch getan, bin ich sehr dankbar für. Ja. Und das andere, was ich gemacht habe, ich wusste, dass ich auf die Finanzerrolle, dass ich da einen kleinen weißen Fleck habe, weil ich immer eine Operations gemacht habe. Ich kann das, weil ich von der Ausbildung her so bin und auch bei den Zahlen dran bin und ich kann das auch die Finanzerrolle ins Unternehmerische interpretieren, aber ich wusste, dass der andere, der mich auswählen würde, sagt, der kann es ja gar nicht. Insofern habe ich nochmal eine kleine Weiterbildung oben drauf gelegt, die nochmal, habe mir in Harvard einen kleinen Kurs gesucht, um nochmal zu zeigen, okay, ich kann es auch da, ja. So, und das dritte war, ich habe mit meiner Frau gesprochen, habe abgeklärt, privat auch, also wenn jetzt eine Chance mal kommt, welchen Rahmen der Zusage wollen wir zwei uns denn erlauben, den ich machen kann? Ja, und da war auch die Diskussion, ist, wenn jetzt eine Chance im Ausland kommt, nehme ich die ja oder nein? Und da war auch dann ein Ja. Insofern habe ich dann die 3 Dinge, also mit meinem Chef, mich selbst und meiner Familie drum gekümmert. Und dann kam die Situation, Und dann war ich vorbereitet zu entscheiden. Und das hat mir geholfen. Das ist auch der Punkt, den ich eben meinte. Du kannst nicht alles beeinflussen. Ja, ich kann nicht sagen, welche Situation vorbeikommt, für die ich mich entscheiden kann, aber ich kann mich auf die Entscheidungssituation vorbereiten und mich so gut positionieren, dass die Wahrscheinlichkeiten höher sind.
Interessant, ja. Gab es irgendwelche konkreten Meilensteine in dem Werdegang, wo du sagst, das waren so Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel dieses Thema, ich gehe nach Rumänien oder so?
Das war ein großes Ding, ja. Also es war schon, weil vorher, also wenn du mal in so einer Firma bist, und ich glaube, jeder, der gegründet hat oder selbst Unternehmer ist, der kann das viel besser erzählen als ich. Insofern muss man da ein bisschen bescheiden sein. Aber vorher bist du ja immer in so einem, ja, quasi behüteten Umfeld. Ja, es kann ja nichts wirklich kaputt gehen oder okay, dann setzt man Projekte in den Sand und dann verliert die Firma mal 10 Millionen, aber die Firma ist ja so riesig, da passiert gar nichts groß oder es sind viele verschiedene Leute dran beteiligt etc. Dann in Rumänien da zu sein am dritten Tag und zu sagen, okay, ich kann die Gehälter nicht zahlen, ne? Ich muss gucken, wie ich den nächsten Monat den Cashflow hinstelle. Ich muss gucken, wen ich jetzt hier wirklich restrukturiere und wen nicht. Ja, und ich muss gucken, welchen Kunden ich wie bediene, ja oder nein. Und dass die Entscheidungen wirklich dann auch ein bisschen irreversibel sind. Ja, das ist schon eine andere Art von Herausforderung und macht einen Erwachsener, glaube ich. Ja, wenn das richtige Wort ist, ein bisschen abgeklärter. Und das hat mich sehr weit gebracht. Also, weil ich kann jetzt viel klarer gucken auf, okay, was ist der Kern des Problems? Was muss ich wirklich entscheiden? Was ist Geräusch drumherum? Und wo muss ich die Flöcke einrammen für mit dem Team zusammen, um den Weg zu gehen, ja, wo wir dann wahrscheinlich höheren Erfolg haben, als wenn wir einen anderen Weg gehen würden? Und das war schon sehr, sehr lehrreich. Also Rumänien war schon gut, das so zu sehen. Und auch einfach mal in einem Umfeld zu arbeiten, nur eine ganz andere Kultur ist, Probleme zu lösen. Ja? Man glaubt ja immer, und das geht mir immer wieder so, wenn ich irgendwo 2, 3 Jahre bin, dann weiß ich mal, ja, genau so, wie ich es mache, ist richtig. Und wenn du dann mal richtig raustrittst und woanders rein, dann denkst du ja, nee, es gibt auch 10 verschiedene Arten, das zu machen. Und das war da sehr interessant zu sehen, weil es ein bisschen, ja, ist ein bisschen agiler als in Deutschland sozusagen, wird es da gemacht. Ja?
Okay, verstanden. Das ist jetzt so ein bisschen die strategische Seite, so die wirklich operative Seite. Hast du irgendwelche Alltagsthemen oder Routinen oder sowas, die du hervorheben würdest? Wo du sagst, die sind wichtig?
Ja, also ich weiß, dass ich jemand bin, der gerne immer viele Dinge gleichzeitig anzündet und dass ich mich selber ein bisschen strukturieren und priorisieren muss. Deswegen habe ich eine Routine, dass ich mich einmal in der Woche hinsetze und meine, so blöd es klingt, To-Do-Liste durchgehe und die sehr hart priorisiere. Und ich die runterbringe auf 5 bis 10 Dinge, die wirklich wichtig sind, die, wenn ich Zeit habe, dann ich dran arbeite, und 3 Dinge, die ich wirklich innerhalb der nächsten 7 Wochentage erledigt haben möchte. Das klappt nicht immer. Aber das ist was, um mich in diesem ganzen Umfeld immer wieder neu darauf zu fokussieren, was muss tun, damit es vorangeht. Weil ansonsten kann man sich leicht verlieren in vielen, vielen Meetings. Die andere Routine, die ich habe, ist, dass ich bei bestimmten Themen mir jetzt es gönne, Kollegen anzurufen, von denen ich weiß, dass sie bewusst eine andere Meinung haben, einen anderen Werdegang. Um mir nochmal ihre Sicht auf, egal was es ist, zu sagen. Weil man durch die Vielfalt der Draufsichten das nochmal ein bisschen besser macht. Und und bei mir ist es auf jeden Fall so, du wirst ja in der Rolle immer mehr darauf getrimmt, du kriegst ein Problem. Sehr selten, dass ein Problem zu dir kommt, das irgendjemand nicht schon durchdacht hat. Du kriegst ein Problem, musst entscheiden, und wirst zu schnellen Entscheidungen eigentlich gedrängt so ein bisschen. Und manchmal ist schnelle Entscheidung gar nicht gut, weil dann entscheide ich eigentlich immer nach meinem Muster. Und um mein eigenes Muster aufzubrechen, mache ich das, was ich beschrieben habe, um mich ein bisschen versierter aufzustellen.
Okay. Das ist dann quasi dein persönliches Netzwerk, wo du früher auch, vorher auch gesagt hast, das hast du früher mal ein bisschen vernachlässigt.
Genau.
War also ein wichtiger Punkt.
Genau,
ne?
Genau.
Okay, verstanden. Und das mit der To-Do-Liste, wie sieht es da aus? Machst du noch auf Papier? Oder?
Mach ich auf Papier. Mein Papier gibt es ja, also ich komme aus einer Psychologenfamilie, Ja, und da gibt es ja eine School of Thought, die sagt, durch die Hand in den Kopf. Ja? Und es hat schon einen Grund, warum handschriftliches Aufschreiben dazu dient, Dinge besser zu verinnerlichen und auch den Gedankenprozess zu haben. Bei mir ist das so, ist nicht bei jedem so. Aber ich kann also sagen, meinen Kindern ist es auch so, alles, was, wenn die Vokabeln handschriftlich gemacht haben, sitzen die besser, als wenn sie die auf dem Duolingo gemacht haben. Ja. Also, und das muss jeder für sich rausfinden. Ich mache es handschriftlich, ist für mich auch so ein bisschen, ich setze mich hin, ich zelebriere das auch ein bisschen, setze mich hin, schönes Blatt Papier, ein schöner Stift, ja, schreib's auf, markiere das nochmal so ein bisschen. Nicht alles davon brauchst du wirklich, aber es ist für mich nochmal ein Setup, in dem ich mich in eine Konzentration bringe.
Okay, das ist interessant. Ja, also super spannende Themen. Wir sind schon fast auch am Ende vom Podcast, also danke, dass du es mit uns schon mal alles geteilt hast. Gibt es irgendwas, was ich so vielleicht auch vergessen habe zu fragen, wo du sagst, das wäre noch so ein C-Level-Topic, was du noch erwähnen wollen würdest, entweder Karriere- oder Management-technisch?
Ja, also ich glaube, C-Level-Topic ist, du musst vor allem im C-Level, je weiter du kommst, immer klarer dir werden, dass du ein gutes Team brauchst. Ja? Und du musst dir auch bewusst werden, welche Rolle du in dem Team hast, in dem du bist. Und dass du die Rolle einmal wahrnimmst inhaltlich, aber auch gleichzeitig die Beziehungsebene immer wieder stärkst. Und dieses Stärken der Beziehungsebene ist ein großer, wichtiger Punkt, je weiter du kommst in High-Performing-Teams. Ja? Weil es geht um den blinden Pass, um die Verlässlichkeit und aufeinander Vertrautheit. Und die stellt sich ein durch natürlich am besten gemeinschaftlich Dinge erleben und auch gute Dinge erleben, auch manchmal, also auch sozusagen Niederlagen zusammen. Dadurch lernt man sich am besten kennen und vertraut sich. Aber du musst auch viel Zeit mal außerhalb des Kontexts miteinander verbringen, um auch wirklich und wahrhaftig konzentriert Dinge über kennenzulernen und wahrzunehmen. Und bei manchen brauchst du das ein bisschen mehr und bei manchen ein bisschen weniger. Das ist wie früher in der Schule. Ja, der eine Tischnachbar, mit dem hast du drei Wörter geschwätzt und habt euch direkt verstanden. Mhm. Mit dem anderen brauchst du halt ein bisschen länger. Und der wollte auch mehr mit dir quatschen. Und das musst du immer mehr dir aneignen. Und ich glaube, dass das immer stärker, immer mehr in den Vordergrund tritt, je weiter du kommst und dass du da richtig viel Zeit drauf verbringen solltest und auch wahrhaftige Zeit drauf verbringen solltest. Die Menschen merken, ob das wahrhaftig ist oder ob das nur Mittel zum Zweck ist und es müsste wahrhaftig sein.
Sehr gut, fast schon ein gutes Schlusswort, aber eine Frage noch, was würdest du machen, wenn man dir die Businesswelt verbieten würde?
Ah, geil. Ich wollte früher immer Bundesligaspieler werden für Fußball. Das war aber schon relativ schnell klar, dass ich da sehr eingeschränkt bin. Erkennt man auch meine Position, ich gespielt habe Vorstopper. Da lachen sich alle Eltern heute noch beim Kinderfußball kaputt, wenn ich das erzähle. Aber generell Sport, draußen sein, Outdoor, Skifahren, Klettern, Wandern. Ich glaube, sowas hätte ich dann gemacht. Also mein eigentliches Ziel war damals nicht an der Uni zu studieren, wo ich studiert habe, sondern nach Köln zu gehen und dort zu studieren und dann eigentlich nur Sport zu betreiben. Das würde ich dann machen. Ja.
Sehr cool, okay. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wo es hingeht. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
und ich habe auch sozusagen durch den Stift ins Gehirn einiges schon aufgenommen.
Klasse.
Ich denke mal, das haben die Leute, die zugehört haben, auch. Also herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
Lieben, lieben Dank. Dankeschön. War sehr unterhaltsam. Danke.
Ja, perfekt. Wer jetzt noch zuhört, der hat wie immer bis zum Ende durchgehört. Das freut mich natürlich. Lasst uns gerne eure Bewertungen da für den Podcast, aber auch für die einzelne Episode. Das könnt ihr auf Spotify machen. Da könnt ihr in den Kommentaren uns wirklich die einzelne Episode kommentieren. Da schaue ich auch regelmäßig rein. Und wenn ihr mit Nico oder mit mir in den Austausch gehen wollt, dann schaut in den Shownotes. Da gibt es dann sozusagen die Links auf die jeweiligen Websites und natürlich auch auf unsere LinkedIn-Profile. Da könnt ihr das dann mit Glück ein bisschen versuchen. Ja, das Ganze ist hier nur möglich, weil ich natürlich auch noch einen zweiten Job habe, sage ich immer. Und zwar geht es da um Interim Management. Also gerade wenn ihr interimistische Besetzungen gerade habt oder ihr Themen habt, die eben in einer zeitlich begrenzten Fassung abgearbeitet werden können, dann kommt auf mich zu. Manchmal ist das ja Kompetenzengpass, manchmal ist es Ressourcenengpass. Für beides finden wir zusammen sicherlich eine Lösung. Und ich freue mich da auf jedes Gespräch und aufs nächste mit dir, Nico.
Dankeschön.